Kennst du diese Leichtathleten, die immer zu so Events fahren und dann eine extra Gage bekommen, wenn die einen Weltrekord aufstellen?
Das habe ich mir gedacht, dass man für einen Weltrekord irgendwie was einsacken kann.
Ja, da gibt es ja Leute, die schrauben dann zum Beispiel so im Stabhochsprung. Also du machst jetzt
nicht hochspringen.
Genau, ne? Also du könntest quasi, sagen wir, ich weiß nicht, wie hoch der Weltrekord ist, sagen wir, du könntest 6,50 Meter springen.
Ja, Stabhochsprung ist das, oder?
Genau, und du machst aber jetzt bei so einem Stabhochsprung-Event, hast du so eine Rekordklausel und dann springst du aber beim ersten 6,21 und dann 6,22 und dann 6,3 und dann holst du richtig
die Kohle. Du kannst dann dreimal den Bonus
ja, die oder absahnen. Halt 15 Mal, bis du dann irgendwann auf 6,50 bist.
Wie hieß der Sergej Bubka, der hat das wahrscheinlich immer so gemacht, oder?
Ja. Und ein bisschen ähnlich war es ja an der Börse. Es hat fast so gewirkt im Spätherbst, wie wenn so MSCI World und FTSE Developed auch so eine Rekordprämie bekommen. Da kam immer noch mal so ein ganz kleines bisschen, ging es noch mal nach oben.
Willst du jetzt die Diskussion anstellen, ob es jetzt sozusagen häufiger auf dem Weltaktienmarkt zu All-Time-Highs, zu Weltrekorden kommt oder irgendwo in welchen Leichtathletik-Disziplinen, da würde ich mal schwer auf den Weltaktienmarkt setzen. Weil ja, da sind Rekorde die fast schon die Normalität.
Bei beiden bleibt aber die Frage, geht es da mit rechten Dingen zu? Oder ist das eine Blase? Das war ja dann die große Frage, okay. Vor allem im Spätherbst. Und ganz egal, was da jetzt passiert ist, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist noch nichts passiert. Aber es bleibt natürlich immer die Frage, kommt ein Kursrutsch? Und dieses Phänomen wird immer wieder kommen. Und auch in deinem Investorenleben, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, wird es immer wieder kommen. Und deswegen klären wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp was Grundsätzliches. Was solltest du als passiver Investor dann tun? Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, jetzt haben wir hier unseren Leichtathletik-Talk hinter uns gelassen.
Wenn man dann wüsste, ne, ob es eine Blase ist oder nicht, dann tut man sich auch leichter, den Weltrekord einzuschätzen.
Aber es war ja, wenn wir jetzt so auf die letzten Wochen zurückschauen, so einfach wie nie zuvor an eine Blase zu glauben, weil so die Kurse eilen von hoch zu hoch oder so einfach wie lange nicht mehr.
Ja, okay. Ja.
Und sogar so zurückhaltende Akteure, der IWF zum Beispiel, der Internationale Währungsfonds und auch die Bank of England haben dann gesagt, ja, es könnte schon zu einer scharfen Korrektur kommen, da steigt das Risiko und eine scharfe Korrektur heißt ja, das macht erstmal richtig Aua im Depot.
Genau, und das muss man vielleicht betonen, weil vielleicht fragst du dich auch gerade, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieso reden die zwei jetzt auf einmal von Blase? Weil irgendwie so dieses ganze Gerede von der KI-Blase, das ist ja schon ein bisschen älter und vor allen Dingen ist es ein Stück weit, würde ich sagen, in Vergessenheit geraten worden. Aber tatsächlich gab es in den letzten Wochen, vor allen Dingen in den letzten Tagen, immer wieder dann doch deutliche Stimmen am Markt. Du hast gerade zwei genannt.
Also zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung.
Genau, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. International Monetary Fund und die Bank of England zum Beispiel, dann aufgegriffen von verschiedenen Medien. Die sind jetzt nicht bekannt als die Crash-Propheten. Ja? Das sind jetzt nicht die diejenigen, die dauernd am Markt Alarm schlagen. Boah, da bricht aber hier alles zusammen. Und wenn die eben, wie du es gerade richtig gesagt hast, von, ich glaube, scharfe Korrektur haben sie es genannt oder Gefahr einer scharfen Korrektur reden, dann gehen halt doch ein paar Augenbrauen hoch.
Er macht ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Und genau darüber wollen wir sprechen. Jetzt, es geht gar nicht so darum, ist das eine Blase, war das eine Blase oder war das keine Blase, ist das keine Blase, sondern es geht darum, wie kannst du dich in so einer Situation verhalten oder wie kannst du damit umgehen?
Genau, das würde ich auch sagen, ne? Weil das kannst du dir schon denken, Verhalten ist nicht großartig, ja, aber umgehen ist genau das Stichwort, ne? Weil das macht natürlich mit dir was und das ist auch ernst zu nehmen. Ja? Wir sind weit davon entfernt, uns heute hier irgendwie darüber lustig zu machen oder irgendwas in der Richtung.
Das ist absolut ernsthaftes
Absolut ernsthaftes Problem. Thema und ich behaupte jetzt mal, das wird auch noch viel, irgendwann, weiß nur halt keiner wann, irgendwann wird es noch viel ernsthafter, damit richtig umzugehen.
Und wenn du jetzt denkst, oh, sowas finde ich eigentlich interessant, auch so wie bestimmt jetzt so unsere Psychologie, unser Denken und Handeln rund ums Thema Geld, dann haben wir einen Vorschlag für dich. Du könntest nämlich bei unserer Tour vorbeischauen, also genau gesagt bei Saidis Tour, bei der ich auch dabei bin. Und da kannst du ja einen Abend lang rund um Finanzen mitraten, mitreden und vielleicht auch ein bisschen mitlachen. Also wir geben unser Bestes, dass das vielleicht gelingt. Wir werden sehen, ob unsere Bemühungen da erfolgreich sind.
Ich glaube, wenn du den Abend in vollen Zügen genießen willst, solltest du ein bisschen Selbstironie im Koffer mit dabei haben, weil wir werden versuchen, uns allen, auch uns beiden, aber auch wenn du mit dabei bist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dir auch ein wenig den Spiegel vorzuhalten und ein bisschen darüber zu schmunzeln, was wir in unserem Alltag, aber auch bei den großen Finanzentscheidungen des Lebens gerne mal so Denkfehler machen, weil manchmal ist halt, wie du schon sagst, ja, ist es mit der absoluten Rationalität und den sauberen Überlegungen, was das Thema Geld angeht, nicht so weit her.
Und es wird quasi ja so ein bisschen eine Geld ganz einfach Folge zum Mitmachen und Mitquizzen.
Und ein bisschen mitlachen auch, glaube ich, hoffentlich.
Termine und Tickets findest du unter unserem Podcast in den Shownotes, verlinken wir da.
Genau, wir sind in München, Berlin, Köln und Mainz vom 9. bis zum 20. Januar nächsten Jahres.
Und dann machen wir mal weiter mit dem mulmigen, unguten Gefühl der Angst vor so einem Crash. Ist total verständlich. Du hast dein Geld hart erarbeitet, du hast dann Steuern drauf gezahlt, dann hast du von dem, was da übrig ist, einen Teil in dein ETF gesteckt. Das hat alles Mühe gekostet und jetzt droht da so ein dickes Minus, was ja so deine, ja, ist ein bisschen so ein Sisyphus-Effekt. Ne? Du rollst da deinen großen Stein den Berg rauf und irgendwann, weil das Schicksal, das du möchtest, rollt der immer wieder runter. Und genau davor fürchten wir Menschen uns ja so sehr.
Und ich glaube, selbst wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schon eine Weile jetzt dabei bist, schon viele Podcast-Folgen oder sonst wie Finanztipp gefolgt hast, dann hast du das wahrscheinlich schon von mir oder von E-Mail oder von jemand anders von uns von Finanztipp schon mal gehört, dass wir immer so ganz ehrlich versuchen zu sagen, hey, das geht irgendwann mal nach unten und das musst du bereit sein auszusitzen. Ja, aber erstens in der Situation jetzt, wenn es eben droht und B, vor allem wenn es dann soweit ist, dann ist, ja, ist das halt leichter gesagt als getan, weil das wirkt halt dann schon alles immer, wie du gerade sagst, bedrohlich und es lässt uns einfach nicht kalt. Ja, wir entscheiden halt als Menschen, das ist Conditio Humana, so sind wir halt normal, entscheiden halt sehr vieles oder fast alles aus dem Bauch heraus und da spielt Angst neben Gier eine ganz, ganz große Rolle.
Was natürlich hilft, ist das erstmal auf die Fakten zu reduzieren. Der MSCI World ist in seiner Geschichte schon mehrfach krass abgestürzt und er wird das wahrscheinlich auch noch mehrfach tun. Danach ging es aber, bisschen wie bei Sisyphus, immer wieder zurück nach oben. Nur, dass du das jetzt nicht als Strafe
bis in alle... Das ist der umgekehrte Sisyphusberg, oder? Der Stein rollt auch wieder nach oben.
Genau, der Stein rollt auch wieder nach oben.
Ganz von alleine.
Nur kurz die Erklärung. Sisyphus wird in der antiken Sagenwelt bestraft für einen Frevel gegen die Götter und er muss dann bis in alle Ewigkeit in der Unterwelt so einen Stein, so einen Berg hochrollen. Und die Strafe ist aber, dass er es niemals schafft. Also immer kurz bevor er oben ist, rollt der Stein wieder runter.
Genau. Der Unterschied am Aktienmarkt ist, sowohl den runterrollenden Stein, als auch der, wenn er dann wieder raufrollt, wundersamerweise gibt es da keine Schwerkraft und du musst gar nichts tun.
Genau, du musst nichts tun.
Am Aktienmarkt gibt es keine Schwerkraft. Das ist doch mal, finde ich jetzt gar nicht
so schlimm. Das kannst du dir so als Wandtattoo.
Zu viel Selbstlob.
Das kannst du dir als Wandtattoo irgendwo hin machen. Oder so ein T-Shirt oder so. Mhm. Auf jeden Fall ist das Schöne, das passiert automatisch, du musst nichts dazu tun und es wird passieren. Zum Beispiel die Dotcom-Krise. Da war das Minus knapp 3 Jahre lang. Es ging um so 58% nach unten für den MSCI World. 58% auch echt eine Marke.
Das sagt sich so schnell so. 58%, ne? Stell dir das mal vor, ne? Von, ich sag jetzt irgendwas, von 10.000 Euro sind nur noch, was, 4.200 Euro da.
Man muss sich wirklich einfach mal vorstellen. Ich schaue jetzt auf deinem Girokonto vorbei und sag so, danke.
58%,
nehm ich mal mit, schau. Und das Schlimme ist ja, das war so Jahr 2000 bis 2002, also so nach der Jahrtausendwende. Und ja,
muss man auch sagen, also das darf man nicht vergessen, dass da natürlich mindestens mal 2 Events zusammengekommen sind. Zum einen ist die Dotcom-Bubble gecrashed und damals war natürlich schon irgendwie absehbar, ne, dass das mit dem Internet irgendwie was wird, aber dass das mal vorsichtig gesehen mal ein bisschen zu hoch gejazzt war, dass es übertrieben war, ja, das haben halt dann doch viele eben nicht gesehen. Und das zweite war natürlich die Anschläge vom 11. September, ne, das kam dann schon nochmal oben zu. Das hatte offensichtlich nichts miteinander zu tun, das kam dann nochmal oben drauf.
Und dann ging es so wieder aufs Ausgangsniveau zurück die nächsten Jahre und dann kam, es ist verewigt in diesem Peer-Steinbrück-Meme, der sagt, wann ist die Finanzmarktkrise zu Ende? Dann kam die Finanzkrise ab Mitte 2007, also gerade als der MSCI World wieder den Stein quasi ganz nach oben gerollt hat, ging dann so ungefähr 2 Jahre minus 53%.
Und ich will das nochmal, also habe ich bestimmt schon öfter mal gemacht, aber nochmal schildern. Also ich glaube, ich kann so 2 Schlaglichter herausstellen. Und da geht es jetzt nicht irgendwie um irgendwelche Banker, die ihren Job verloren haben, wo man Bilder von der Wall Street gesehen hat, wie die nach Hause geschickt werden, sondern 2 andere Sachen. Das eine war, weil du schon Per Steinbrück angesprochen hast, na, wenn die Bundeskanzlerin vor die Mikrofone tritt und sagt, das Geld ist sicher auf ihren Konten, dann weißt du, wenn namhafte Politiker so etwas sagen müssen, dass es zwar sicher ist, das Geld auf den Konten, aber dass die Panikgefahr sehr, sehr groß ist. Ne? Was Angela Merkel natürlich damals verhindert hat, war ein Bankrun, ne? Dass alle Leute jetzt zur Bank rennen und ihr Geld abheben, weil das wäre dann tatsächlich eine ganz schöne Problematik. Und das haben vielleicht gar nicht so viele Leute mitgekriegt, aber ich habe es sehr hautnah mitgekriegt, dass in diesen Tagen wirklich sozusagen so ein Freeze eingetreten ist. Keiner hat mehr dem anderen getraut, insbesondere der sogenannte Interbankenmarkt. Die ganzen Banken haben einander kein Geld mehr geliehen, weil keiner wusste, um es mal vereinfacht zu sagen, wer als nächster umfällt. Ob die Bank, der ich jetzt Geld leihe, nur bis morgen, ob die morgen noch da ist. Und wenn das passiert, ne, das komplette Vertrauen dahin, dann ist natürlich der ganze, nicht der ganze, aber ein großer Teil des Kapitalmarktes auf einmal am Erliegen. Und das geht natürlich auch an Aktien nicht spurlos vorüber, muss man vorsichtig zu sagen.
Und das Krasse ist aber, wir haben jetzt diese beiden Events, aber der MSCI World war nach der Dotcom-Krise nach 13 Jahren wieder auf Null und hat dann auch dann wieder Plus gemacht.
Genau, man muss dazu sagen, das wird oftmals missverstanden, der hatte sich so, sagen wir mal 2005, 2006 da schon fast wieder berappelt, in Euro gerechnet übrigens, wir rechnen immer alles in Euro, ja. In Euro war es so fast wieder auf dem Stand wie vom, was war das, Jahr 2000, ganz grob, ja. Und dann kam die Finanzkrise und hat nochmal so richtig reingehängt.
Sieht man auf so Börsenportalen total schön, weil du eigentlich zwei so gleich hohe Berge hast mit genau. So einem Tal dazwischen.
Genau, ja. Aber in Wirklichkeit, wenn du im Jahr 2000, also schlimmstes Timing ever, eingestiegen bist, dann musstest du tatsächlich 13 Jahre lang warten, bis du auf deinem Ausgangswert wieder warst.
Nach der Finanzkrise dann nur 5,5 Jahre ungefähr. Mhm. Und trotzdem ist natürlich das Erstaunliche, dass du auch hier in 15 Jahren keinen Verlust gemacht hättest, genau. Obwohl du diese beiden wirklich massiven Krisen durchgemacht hast.
Genau.
Und auch die Finanzkrise, auch wenn man so ein bisschen, vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, auch was das mit dem Euro und der EU gemacht
genau.
hat, auch mit Parteienlandschaften in verschiedenen Ländern und was das alles durcheinander gewirbelt hat.
Ja, und zwei Kommentare noch dazu. Erstens, also nochmal, der MSCI World hatte dann seinen Stand vom Jahr 2000 im Jahr 2013 wieder eingeholt. 2013 war aber noch hierzulande absolut Krisenstimmung. Ne? Ich sage nur mal Stichwort Griechenland. Ja, da war Euro-Krise noch einfach sehr, sehr großes Thema. Und das, was Emil jetzt gerade so korrekt gesagt hat, gilt natürlich für eine Einmalanlage. Ne? Also wenn ich jetzt 1.000 Euro im Jahr 2000 angelegt habe oder 1.000 Euro im Jahr 2006 angelegt habe, ja, dann habe ich entsprechend lang warten müssen. Die meisten von uns haben sowas wie einen ETF-Sparplan. Also haben natürlich einen Sparplan am Laufen. Und wenn du dich kontinuierlich da reinsparst, da geht es jetzt gar nicht darum, dass sich diese Schwankungen ausgleichen. Das ist nicht der Punkt. Aber dass natürlich, machen wir es mal ganz konkret, ab dem Jahr 2009 eine riesen Erholung eingesetzt hat. Und da sparst du ja quasi dann die ganze Zeit rein. Und stelle sich vor, du wärst da irgendwie, hättest abgewartet oder
nochmal weiter runtergeht,
ja, und so weiter. Ein gewisser Saidi Solidato hat es übrigens zu diesem Zeitpunkt gemacht. Nicht nur das, er hat nochmal sogar einen Hebel-ETF zum falschen Moment gekauft und alle möglichen Späße. Also ich habe genau das Gegenteil zu diesen Jahren gemacht von Buy and Hold, sondern ich habe gemeint, ich treffe das richtige Timing. Das Ergebnis könnt ihr euch vorstellen. So, nur mal so am Rande. was ich sagen wollte ist, ne, wichtig ist eben in so einer Erholungsphase mit dabei zu sein und das bist du mit dem Sparplan überhaupt. Ja, weil das ist ganz typisch nach so einer großen Finanzkrise zuerst, nach der Dotcom-Bubble, ja, so ganz grob die Jahre 2004, 2005, 2006 waren sehr gute Aktienjahre und dann vor allen Dingen die ganzen 2010er Jahre dann durch, war eine riesen Rallye. Und man stellte sich vor, ne, also ich hätte nicht irgendwann auch da mal gesagt, so jetzt ist aber gut, jetzt haue ich das mal alles in ETF, das habe ich dann doch irgendwann mal so in den frühen 2010er Jahren dann gelernt, haue ich mal rein. Wenn man diese Erholung, diese sehr guten Jahre verpasst, dann sieht die Endrendite nicht zum Schluss ganz mies aus. Da musst du wirklich dabei sein.
Und das sagt sich natürlich aber trotzdem immer leicht, Zeit ist so dein Freund und du kannst ja noch, also wichtig ist einfach immer, denk dran, die Zeit ist wirklich dein Freund.
Ja.
Und du machst es ja für die Rente. Das heißt, wenn du jetzt, egal ob du jetzt Mitte 20, Mitte 30 oder Mitte 40 bist oder sogar auch Mitte 50, es ist bis zur Rente noch Zeit und damit ist auch noch Zeit für Erholung.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch den Fall, dass vielleicht für dich selber ganz konkret oder für jemanden in deinem Umfeld, deine Eltern, vielleicht die Rente bald kommt. Und dann ist natürlich erstmal das Panikverhältnis so ein bisschen anderes. Und du bist so am Ende der Ansparphase. Das Depot ist natürlich auch krass gefüllt, weil du wahrscheinlich lange reingespart hast. Mhm. Und dann macht man ja oft so einen, ich würde sagen, man macht da schnell so einen logischen Fehlschluss. Weil du denkst, jetzt kommt die Rente. Mhm. Und wenn jetzt der Crash kommt, ist es das totale Fiasko. Es ist natürlich richtig schmerzhaft, weil dein Depot ist krass gefüllt. Ja. Also geht da viel Geld wert verloren. Aber du wirst ja nicht, wenn du in Rente gehst, ich sag mal, an deinem ersten Rententag wirst du ja nicht alle Anteile verkaufen.
Das wäre ein bisschen risikoreich.
Du bist ja wahrscheinlich noch, wenn du heute mit 67 in Rente gehst oder vielleicht sogar früher, ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass du noch 20 Jahre lebst.
Ja.
Das heißt, du hast auf jeden Fall für viele von den Anteilen noch so einen 15-Jahres-Erholungszeitraum und du musst jetzt vielleicht am Anfang mehr Anteile verkaufen, klar. Oder du nutzt vielleicht am Anfang ein bisschen mehr deinen Sicherheitsbaustein und verkaufst weniger Anteile. Oder du könntest ja sogar sagen, wenn ich mir jetzt ausgerechnet habe, meine 3%, die ich jedes Jahr entnehmen darf, ich habe mir die ausgerechnet und ich will eigentlich ganz auf Nummer sicher gehen, dann kannst du ja deine, sagen wir, es sind 12.000 Euro, dann kannst du ja sagen, ich verkaufe jetzt nicht auf einmal für 12.000 Euro, sondern ich verkaufe jetzt jeden Monat für 1.000er und vielleicht erholen sich die Kurse wieder ab nach 6 Monaten.
Ja. Ich glaube, dass ja in the long run genau solche Sachen keinen großen Unterschied machen. Ich glaube, es macht historisch gesehen, müssen wir auch mal ausrechnen, dass es keinen großen Unterschied macht, ob ich jetzt einmal im Jahr verkaufe, ob ich jedes Quartal verkaufe oder jeden Monat. Meine Hoffnung ist aber, was heißt Hoffnung? Bin ich überzeugt davon. Es wird das Gegenteil zum ETF-Sparplan geben, nämlich einen Entnahmeplan, wo du einfach anstellen kannst, ich möchte jeden Monat, was hast du gerade gehabt, 1.000 Euro aus meinem ETF, weil es geht, wie du völlig richtig angedeutet hast, geht rein um die Psychologie. Ich will nicht jeden Monat oder jedes Quartal oder jedes Jahr neu entscheiden müssen, erstens, wie viel ich raushole und zweitens, ob jetzt gerade das richtige Time ist, Timing ist. Mit anderen Worten, ob die Kurse hoffentlich bitte gerade oben stehen, dass ich für meine, dass ich halt möglichst teuer verkaufe, sondern genau das Gegenteil zum ETF-Sparplan. Ich habe einen festen Entnahmeplan, muss mir keine Gedanken machen. Es ist letztendlich total egal, ob es gerade oben oder unten steht, was auch immer das gerade bedeutet.
Und was man natürlich auch noch machen kann, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ich bin 80-20, also 80% habe ich in mein ETF gesteckt, in mein Aktien-ETF und 20% in Sicherheitsbaustein. Wenn du jetzt sagst, bei mir, ich bin jetzt kurz vor der Rente und ich kann gar nicht mehr schlafen, mir geht es gar nicht gut. Du kannst natürlich theoretisch dann sagen, okay, ich schichte 10% um, also der höchste Sicherheitsbaustein auf 30%.
Kann man natürlich machen. Ich glaube, es geht wirklich darum, die Strategie und vor allen Dingen die Aktienquote im eigenen Vermögen, die man mal sich angeeignet hat, durchzuhalten. Das sagt sich so leicht, ja, aber ich glaube, wenn man mal etliche Jahre, kann ich jetzt nicht sagen, wie lang das ist, aber sagen wir mal mindestens mal 10 Jahre oder vielleicht sogar 15 Jahre damit gelebt hat, dann bist du das hoffentlich auch ein Stück weit gewohnt und wirst nicht jetzt in der Rente besonders nervös. Ich sage dazu immer, warum sollte die Anlagestrategie, die über lange Jahre deines Arbeitslebens die richtige war, jetzt auf einmal in der Rente falsch sein? Nur weil du anfängst, Geld rauszunehmen. Nein, es ändert sich natürlich nicht. Ja. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du jeden Monat, ich sag jetzt irgendwas, 300, 400 Euro da reinsparst oder dann anfängst, zum Beispiel in unserem Beispiel, 1.000 Euro rauszunehmen. Aber es ändert an der Qualität dieser Anlagestrategie, ob das jetzt 80-20 ist oder 70-30 oder 60-40 meinetwegen auch, ändert das ja nichts. Überhaupt nichts. Und ändert auch nichts drin, dass du auch natürlich in deiner Rentenphase dich marktunabhängig machst, dass du nicht weißt, wann kommt das nächste Hoch, wann kommt der nächste Crash. Du machst dich hoffentlich dann eben mit so einem Entnahmeplan davon total unabhängig.
Dann ja nochmal schwieriger, weil du hast dann ja vielleicht mehr Zeit, um dich damit zu beschäftigen.
Ja, genau. Und deswegen ist es halt auch wichtig. Ich glaube, also erstmal, wenn ich schon langjähriger Investor bin, dann härtet mich das halt psychologisch einfach auch ab. Und dann hoffe ich, dass ich auch als Rentner oder Rentnerin dann nicht so leicht nervös werde. Viel herausfordernder ist natürlich, wenn jetzt jemand, der schon aufs Alter zugeht und aber ein vernünftiges Vermögen angehäuft hat, jetzt erst anfängt, in ETFs zu investieren. Da verstehe ich, dass das sich sehr viel unsicherer anfühlt, als ob der Boden sich unter einem bewegt, wenn es dann mal kracht. Aber auch da ist es halt total wichtig. Wenn ich mich mal dafür entschieden habe, ja, eine Aktienquote von meinetwegen 60% oder 70% ist für mich das Richtige, das nicht kurzfristig nur, weil der Typ im Weißen Haus mal wieder durchdreht oder sonst irgendwas in der Richtung in der Welt passiert, sich davon zu sehr verunsichern zu lassen. Und nochmal, ich weiß, dass das sehr viel leichter gesagt als getan ist.
Aber das ist tatsächlich unser Rat. Versuch, cool zu bleiben und vor allem die Schlagzeilen sein zu lassen.
Und ich würde da noch ein Thema ansprechen, das jetzt auch gerade diese Tage wieder warum er eigentlich von der KI-Blase die Rede ist. Weil natürlich so viel Geld in den großen Tech-Konzernen steckt, die halt dieses ganze KI-Thema vor allen Dingen nach vorne treiben. Ja, ob das jetzt Microsoft ist, ob das auch eine Firma wie Broadcom zum Beispiel ist, die jetzt hier nicht so bekannt ist, ob das ein Chip-Hersteller wie Nvidia und so weiter ist. Unsere Annahme beruht ja darauf, dass der Markt, dass sich so ein MSCI World oder ein anderer Weltaktienindex von solchen Krisen wiederholt, beruht ja eben gerade auf der breiten Streuung. Ja, dass ich sage, ich habe in so einem Welt-ETF normalerweise über 1000 Aktien locker drin, die sich dann breit verteilen. Und jetzt stellen wir halt fest, dass sich ein großer Teil des Geldes ja auf die, insbesondere die berühmten Magnificent Seven, also die großen Tech-Konzerne, konzentriert. Mit anderen Worten, das Grundprinzip der Diversifikation ist doch mit so einem Welt-ETF verletzt. Ja und nein. Haben wir mittlerweile in so Welt-ETFs weniger Diversifikation drin? Ja, ganz klar. Ist das so gesehen ein höheres Risiko? Ja, ist richtig. Muss ich jetzt darauf reagieren? Klare Antwort, nein. Denn die Frage ist, wie darauf reagieren? Ich kann natürlich versuchen, irgendwie mein Portfolio noch breiter zu diversifizieren, indem man einen All-World-ETF nimmt, also auf den ACWI oder FTSE All-World oder irgend sowas in Richtung Vanguard eben macht.
Muss man aber natürlich auch sagen, wenn du jetzt anfängst umzusteuern und du besparst einen anderen ETF, ist der Effekt ja erstmal super klein im Verhältnis zu deinem Gesamtportfolio.
Du müsstest verkaufen, du müsstest ganz konkret
dann
verkaufen.
Dann realisiere ich die Gewinne und muss halt fett Steuern
zahlen. Steuern zahlen, gut, kann man sagen, die musst du sowieso irgendwann bezahlen. Aber ja, okay, sagen wir mal, mach das. Ja. Meine These geht eigentlich in eine andere Richtung. Wenn es von den Großen jemanden erwischt, was auch immer erwischt heißt, das heißt ja nicht, dass die pleite gehen müssen, sondern ne, dass das irgendwie alles
Kurskorrektur.
Kurskorrektur. Wer sagt denn, dass es die ganzen anderen Aktien dann nicht erwischt? Meistens ist es so, dass vor allen Dingen, wenn sich die Panik an den Börsen breit macht, erwischt das fast nahezu den gesamten Markt. Ich sage nicht, dass das unbedingt so sein muss. Es kann sein, dass wenn ich jetzt sage, ich nehme wie auch immer traditionelle Industrien oder Schwellenländer oder sowas in Richtung, dass das so einen Verlust dann abfedert. Muss es aber überhaupt nicht. Es kann oft sein, da wird alles in Sippenhaft genommen, alle rette sich, wer kann, alles geht aus Aktien raus und kauft Gold oder US-Staatsanleihen oder was auch immer und dann rauscht der ganze Markt.
Hat ja auch so eine gewisse Logik. Jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, oh, irgend so ein großes Silicon Valley-Unternehmen geht der Kurs in die Knie. Dann denkst du ja vielleicht auch als sag ich mal, professioneller Anleger, die schmeißen jetzt bestimmt Leute raus. Das heißt, es gibt weniger Kaufkraft bei so jungen Gutverdienern. Das ist wieder auch ein Schlag für die Sportartikelindustrie. Also gehe ich auch aus Sportartikelaktien raus und lauter solche Dinge. Und das ist dann zum Beispiel wieder ein Problem für Immobilieninvestoren, denen so Shopping-Malls und solche Dinge gehören. Also das zieht ja, das ist wie der Domino-Day früher im Fernsehen.
Genau. Und der eine professionelle Investor, den Emil hier jetzt gerade gemimt hat, der ist halt nicht alleine. Das denken halt dann, wenn das genügend Leute denken, und das ist ja immer das Faszinierende dabei, das geht rasend schnell. Das kriegst du nicht eingefangen. Also das geht, ich würde sagen, nahezu in Sekunden, ja, weil natürlich heutzutage das auch in vielen Fällen keine menschlichen Entscheidungen mehr sind, sondern Computer, künstliche Intelligenz längst schlau genug ist, sowas innerhalb von Nanosekunden wahrscheinlich zu checken. No way, dass du da sozusagen rechtzeitig auf Verkaufen drückst in deiner App. Ja, das funktioniert nicht. Mir geht es eigentlich um viel was anderes. Mit den Magnificent Seven ist ein Stück weit unsere Diversifikation eingeschränkter. Richtig, ja. Aber es ist immer so, wenn sich eine große Krise andeutet, ja, dann ist immer was ganz Fundamentales berührt. Wir haben es ja gerade schon gehört, ne? Erste Dotcom-Blase. Wird das Internet überhaupt funktionieren? Finanzkrise. Bricht der Weltfinanzmarkt zusammen? Sind die Banken noch zu retten? Corona, haben wir noch gar nicht geredet davon heute. Die ganze Welt sitzt im Lockdown. Wie kann man da überhaupt noch wirtschaften?
Wer kauft überhaupt noch was?
Ja. Ne? So, und was wir gesehen haben, jedes Mal hat sich der Markt wieder erholt. Das Internet ist doch was geworden. Die Banken haben sich mit Steuergeldern und so weiter irgendwie retten können. Und wir haben den Weltfinanzmarkt aufrechterhalten. Und auch im Lockdown kaufen Leute erstaunlicherweise online ein. Ich mache es jetzt ein bisschen arg plakativ, aber so muss man halt drüber nachdenken. Und jetzt denken wir uns so, oh Mist, das ist zu wenig Diversifikation. Was ist denn, wenn in diesen großen Sieben was passiert? Ja, da kann was passieren und aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn die Welt nicht komplett untergeht, werden wir uns auch davon wiederholen. Und ich will nochmal auf eins hinweisen, da hatten wir, das ist jetzt schon ein paar Monate her, eine Studie von Morgan Stanley hier, haben unsere Kollegen aus der Expertenredaktion von Finanztipp ausgegraben oder gefunden, die gezeigt hat, ja, die Konzentration am Markt in wenige riesige Konzerne ist sehr hoch, Aber die war in den 60er Jahren übrigens auch schon mal sehr hoch. Ne? Da waren auch große Industriekonzerne, klassische Industriekonzerne aus den USA, total dominierend. Das kam dann zurück. Ja, da gab es dann in den 70er Jahren insbesondere so ein paar Einbrüche, Ölkrise und so weiter. Aber das ist wieder die Grundmessage. Langfristig hat das der Rendite am Aktienmarkt nicht geschadet. Und wann der Einbruch halt kommt, wenn wir denn eine KI-Blase haben, weiß halt keiner. Und letzter Satz, das Glas ist immer halb voll und halb leer. Es kann, jetzt haben wir über halb leer geredet. Es kann aber auch sein, dass wir gerade erst überhaupt den Anfang der ganzen KI-Revolution sehen und dass die Gewinne dieser riesigen Konzerne noch viel stärker steigen, weil die KI noch viel krasser unsere Wirtschaft effizienter macht. Ich will nicht sagen, dass das dann alles besser macht, um Gottes Willen, und Leute ihre Arbeitsplätze verlieren, das kann alles passieren. Aber Punkt, dass die Gewinne dieser Konzerne noch viel stärker steigen, als es jetzt sozusagen schon eingepreist ist. Und wenn du dann nicht dabei bist, das wäre halt wirklich doof.
Damit kommen wir zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste hat uns anonym jemand gestellt. Ich habe sie auch extra ein bisschen mit reingenommen, weil wir heute über die Euro-Krise gesprochen haben.
Ah ja.
Und zwar ist die Frage, sollte man sich Sorgen um Erspartes auf Tagesgeld oder Festgeld machen? Könnte in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine deutliche Entwertung dieser Guthaben drohen?
Okay, jetzt muss ich mich fragen, wie soll diese Entwertung vonstatten gehen, weil Tagesgeld und Festgeld, solange sie in der europäischen Einlagensicherung in einem sicheren Land sind, Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweden etc., nicht Frankreich, das ist das sicherste Geld, das du auf der Welt haben kannst. Punkt. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, ja, aber wenn dieses Geld, wenn da eine Bank kaputt geht und die wird nicht gerettet werden, dann ist was ganz, ganz, ganz anderes falsch, ja, und dann reden wir von, das ist eine Kernschmelze, ja, und man kann nicht alles absichern. Aber das ist so sicher, wie es nur wie irgendwie geht. Aber das war, die Frage war ja nach Entwertung und Entwertung.
Das könnte natürlich auch heißen, dass die Inflation stark ist.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich wollte auch gerade das Wort Inflation kriegen, hinschmeißen im Sinne von, kann es sein, dass wir in den nächsten Jahren einen extremen Inflationsschub kriegen? Ich sehe überhaupt keine Anzeichen davor, muss man einfach auch ganz klar so sagen. Ausgeschlossen ist das nicht. Es ist nämlich nie ausgeschlossen. Es hätte auch 2022 beim Ukraine oder in der Folge des Ukraine-Kriegs und Energiekrise niemand so in der Form erwartet. Und die Antwort von uns darauf ist natürlich eben tatsächlich nicht zu viel auf solchen, ich glaube Tagesgeld und Festgeld war die Frage, zu haben, weil ja, es kann leider passieren, dass dort zeitweise das Geld entwertet wird. Wobei man auch sagen muss, wenn so eine große Inflation kommt, aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie das letzte Mal 2022, 2023, reagieren dann die Zentralbanken, erhöhen die Leitzinsen, dann steigen auch die Zinsen auf Tagesgeld und irgendwann auch auf Festgeld, sodass man langfristig oftmals schon einen halbwegs vernünftigen Inflationsausgleich hinkriegt. Aber um das Geld wirklich vor der Inflation zu retten oder anders gesagt wirklich zu vermehren, ja, dann sind wir bei unserem alten bewährten Rezept, dazu musst du es dir leisten können, es langfristig in einen Aktien-ETF investieren zu können, aber das bedeutet auch, langfristig darauf verzichten zu können.
Die zweite Frage kommt von fips.v. Hey Saidi, wie spare ich am besten, wenn ich einen Baukredit abbezahlen muss, zum Beispiel in 5 bis 15 Jahren?
5 bis 15 Jahren, das ist natürlich jetzt ein großer Unterschied sozusagen. Also ich frage mich gerade, wie Baukredit abbezahlen und dann sparen. Das ist ja so ein bisschen Widerspruch. Normalerweise ist es ja so, wenn ich einen Kredit habe, ja, dann zahle ich eine bestimmte Rate ab und in dieser Rate ist ja eine Tilgung, also eine Abzahl des Kredites enthalten. So, wenn ich die Möglichkeit habe, den schneller abzubezahlen, naja, dann setze ich meine Tilgung rauf. Ne? Dann zahle ich halt monatlich mehr ab oder ich mache pro Jahr eine mehr oder weniger hohe Sondertilgung, ja, und werde den Kredit schneller los.
Das wird dann zum Beispiel aufs Tagesgeld und dann eben genau, in die Sondertilgung rein.
Genau, könnte man kurzfristig über ein Jahr Dauerauftrag zum Beispiel aufs Tagesgeld machen und dann eine Sondertilgung machen. Ist in aller Regel eine sinnvolle Geschichte schon allein, weil es mich halt natürlich psychologisch entlastet. Ich werde den Kredit schneller los. Und dann ist halt die Frage, wie viel Zinsen sind auf dem Kredit drauf. Denn das ist immer wichtig, wenn ich mich entschulde, wenn ich Schulden tilge, habe ich darauf eine garantierte Rendite in Höhe des Kreditzinssatzes. Also ne, wenn ich, sagen wir mal, ich habe mir da Geld geliehen für, ich mache jetzt irgendwas Wildes, 2,5% und ich tilge da 1.000 Euro rein, dann spare ich mir auf diese 1.000 Euro Schulden 2,5% Zinsen, ist gleich eine garantierte Verzinsung von 2,5%. Und ansonsten über alle Zeiträume, 5, 10 Jahre oder sowas in Richtung, ganz konservativ, Tagesgeld in vielen Fällen oder eventuell Festgeld anlegen. Über 15 Jahre kann man theoretisch natürlich über einen Aktien-ETF nachdenken, aber ich würde mal behaupten, wenn du jetzt Geld übrig hast.
Das hieß ja dann Einmalanlage, also nicht Sparplan, weil es muss ja jeder Anteil 15 Jahre.
Ja, genau. Wenn du jetzt Geld übrig hast, um Schulden zu tilgen, naja, dann würde ich Schulden tilgen, soweit es halt geht. Das andere ist halt Spekulation, zu sagen, ja, ich tilge weniger Schulden und lege Geld in ETF an, um dann in 15 Jahren zu hoffen, dass mein ETF mehr Rendite gemacht hat, als mich der Kredit gekostet hat. Das ist ein bisschen spekulativ, kann man machen. In den meisten Fällen, für die meisten Leute ist es, sagen wir mal, schwer auszuhalten.
Und die letzte Frage kommt von Maria Malaria und sie fragt, gibt es Alternativen zu ETFs für den 17-jährigen Sohn zum Anlegen, wo er 10 bis 15 Jahre nicht ran kann?
Ui, das klingt für mich so, als ob der Nachwuchs da nicht ran soll. Ne? Also so ungefähr, ich will erst was, sagen wir es mal deutlich, ihm dann mit, was ist das dann, so Anfang, also 27 bis
20, Ende 20, Anfang
30, Ende 20, ja. 20, 32 erst dann vererben. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Also, das Erste, was mir spontan einfällt, ist ja schon ein langer Zeitraum, dass da natürlich wieder eine ETF-Anlage Sinn macht. Und wenn man jetzt wirklich will, dass die eigenen Kinder nicht rankommen, naja, dann mache ich das auf meinem eigenen Depot. Also, ist steuerlich nicht optimal, aber wenn es wichtig ist, dass die Kinder da nicht rankommen, aus welchen Gründen auch immer, da will ich mich jetzt nicht einmischen, naja, dann lege ich einfach einen zusätzlichen ETF auf meinem eigenen Depot an, damit das Geld auch schön getrennt ist von meinem eigenen ETF. Und spar dahin oder mach dann eine Einmalanlage und dann kann ich diese Anteile dann mit, wann auch immer, 30 meinem Nachwuchs überschreiben. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann ein Festgeldkonto auf den Namen eröffnen und so weiter oder solche treuhänderischen Konten gibt es unter anderem auch noch. Aber wir reden ja hier über einen langen Zeitraum und da willst du bestimmt, dass das Geld gut angelegt ist. Also spricht aus meiner Sicht wenig dagegen, das über ein ETF, aber halt nicht auf den Namen des Kindes zu machen.
Oder kleines Doppelinvestment, dem in diesem Fall 17-jährigen Sohn einfach Finanztipp-Unterstützer gönnen. Dann kann er die Finanztipp Academy durchballern.
Ja.
Dann hat er das mit dem ETF auch super gut raus und dann eben einfach für ihn ein Depot eröffnen, weil er ist ja noch nicht 18.
Ja.
Halt jetzt noch ein Kinderdepot ist es dann tatsächlich da, ETF-Anteile kaufen und das gehört dann ihm und dann Vertrauen.
Und du unterstellst sozusagen, dass der 17-Jährige noch nicht verstanden hätte, was er da mit 18 bekommen würde. Und das ist natürlich ein total gutes Argument von dir zu sagen, dann müssen wir ein Stück Finanzbildung sozusagen
auf jeden Fall einfach Wissenserwerb und dann die Kohle geben.
Ich würde sagen, das ist immer ein guter Tipp. Ja, wenn jemand mit bald 18 dieses Thema ETF, aber auch grundsätzlich das Thema Finanzen noch nicht verstanden hat. Und da ist unsere Academy, würde ich sagen, auch gerade für dieses Alter ein gut geeignetes Medium, eine gut geeignete Wahl.
Dann sind wir am Ende von unserer Folge. Die Academy verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank dir, Saidi.
Danke Ihnen.
Vielen Dank dir, liebe Nutzerin, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bleib auf jeden Fall cool. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao. Ganz ruhig bleiben, wenn mal wieder zu viel Gerede ist von der Blase. Und immer schön den Kurs halten.